Liebe Freunde, willkommen zum The Pod Magazin Nummer 117, dem kleinen sympathischen Überblick über die großen Nachrichten der Spielebranche und die kleinen. Denn nach den Milliardendeals der letzten Wochen ist eine 53 Millionen Euro Akquise eigentlich eher Kleingeld, das Bücken kaum wert. Aber wenn es sich beim gekauften Studio um ein alteingesessenes Hamburger Entwicklerstudio handelt, dann landet die Story hier im Magazin. Und vor einer Weile schon wanderte Deutschlands großer Simulatorhersteller in den Besitz der Briten, ja. Der Hersteller hinter Steinbruch-Simulator. Dazu gibt es gleich auch eine Information. Außerdem gibt es Einblicke in Googles neuen Kurs für den Game-Streaming-Dienst Stadia. Es gibt Milliardenverluste mit Virtual Reality bei Meta, dem Konzern, der früher Facebook hieß. Und es gibt neue Details zu Sonys Bungie-Deal sowie einen weiteren Digitalstore, der im nächsten Jahr vom Netz gehen wird. Viel Spaß bei dieser Sendung. Dedelic Entertainment geht an Nacon. Am 16. Februar ging es heiter weiter mit der großen Konsolidierungswelle, diesmal jedoch in deutlich kleineren Stil, dafür aber hier in Deutschland. Der Entwickler und Publisher Dedelic Entertainment aus Hamburg ist vor allem durch seine Point-and-Click-Adventures bekannt, etwa die Harvey und Edna-Reihe oder die Deponia-Spiele. Das Studio besteht seit 2007, seit 2013 agiert es auch als Publisher für die Projekte kleinerer Studios aus dem Land. In den letzten Jahren kriselte es bei Dedelic allerdings. Der Verlag Bastei Lübbe, der 2014 den Mehrheitsanteil am Unternehmen erwarb, bezeichnete Anfang 2020 dessen Games-Geschäft als, Zitat, nicht zukunftsfähig und entfernte sich bis auf eine Minderheitsbeteiligung von 10% aus dem Unternehmen, die sie inzwischen auch abgestoßen hat. Die Gründer Carsten Fichtelmann und Jan Müller-Michaelis sowie COO, Chief Operating Officer Stefan Harms, die kauften sich also ihre Firma zurück, die aber längst zum Sorgenkind der deutschen Branche geworden ist. Eine Expansion mit neuen Studios in München und Düsseldorf, die erwies sich als viel Geld für nichts. Die gingen weniger Jahre nach ihrer Gründung pleite. Zudem wurden Projekte wie das im Early Access befindliche Echtzeitstrategiespiel A Year of Rain praktisch aufgegeben oder das Adventure The Devil's Man auf unbestimmte Zeit verschoben. Derzeit hat Dedelic intern nur ein öffentlich bekanntes Projekt am Start, das Action-Adventure Gollum mit Herr-der-Ringe-Lizenz. Und genau für dieses Spiel fand Dedelic mit Nacon Anfang 2021 einen neuen Co-Publisher, also sicherlich auch Geldgeber. Nacon ist einer dieser kleineren europäischen Publisher, kommt aus Nordfrankreich und hieß früher mal Big Ben Interactive. Ich hatte Nacon bereits mehrmals im Magazin, etwa wegen des öffentlich ausgetragenen Konflikts mit den Sherlock Holmes und Sinking City Entwicklern Frogwares oder mit dem vor einigen Jahren völlig unfertig veröffentlichten Spiel Tennis World Tour, damals noch unter dem alten Namen des Publishers. Aber hey, die schlechte Presse hin und her, Nacon ist ein Player in der Branche und hat mit Cyanide, Spiders und Kylotune auch einige bekanntere Entwicklerstudios in den eigenen Reihen, die jeweils ihre eigenen Nischen gut bedienen. Ja, wenn man halt Fahrradsimulation oder Rennsport mag. Oder schräge Rollenspiele. Und dann ist natürlich da noch das Geschäft mit der ganzen Peripherie-Hardware unter dem Big Ben Label. Und am 16. Januar dann erbarmte sich Nacon und kaufte Dedelic Entertainment zu 100% auf für 53 Millionen Euro. 32 davon gab es Cash auf die Hand, den Restbetrag erhalten die drei Dedelic-Gründer und bisherigen Eigentümer nur, wenn sie bis 2026 ihre Performance-Ziele einhalten. Das ist schön, weil es die Zukunft Dedelics sicherstellt und weil damit über 80 Arbeitsplätze in Hamburg zunächst einmal gesichert sind. Das ist aber auch schade, dass irgendwie kaum noch ein Studio in Deutschland übrig ist, das nicht irgendeinen externen Investor oder Publisher gehört. Was mich zur nächsten Story bringt. Astragon Entertainment geht an Team 17. Diese Nachricht ist schon etwas älter, doch sie passt hier wunderbar, denn eine weitere sonderbare Frucht des deutschen Spielelandschaft-Obstbaums, die wurde kürzlich gepflückt. Astragon Entertainment ist ein echter Veteran der Publisher-Szene bei uns. Gegründet in 1998 hat sich das Düsseldorfer Unternehmen auf eine sehr klar definierte Nische eingeschossen, die von Astragon Working Simulation Games genannt wird. Sprich, also Landwirtschaftssimulator, Bussimulator, Bausimulator, Baggersimulator, Abschleppwagensimulator, Gabelstaplersimulator, Gartensimulator, Rettungswagensimulator, Seilbahnsimulator oder auch Skiregionsimulator. Oh Gott, Simulatoren für Zirkus, Steinbruch und Tankwagen hatten sie auch im Angebot. Also Astragon vertreibt diese Sorte Spiele. Ab und zu schickt man da auch irgendwie normalere Games ins Rennen, Adventures oder Strategiespiele, aber das Kerngeschäft sind Simulatoren und der weltweit erfolgreiche Landwirtschaftssimulator ist sicherlich das große Aushängeschild Astragons. Tja, und dieser Laden, der gehört nun den Briten. Team 17, der Worms-Entwickler und seit einigen Jahren auch Indie-Publisher, übernahm Astragon am 13. Januar auch zu 100%. Und da sprang auch deutlich mehr raus als beim Dedelic-Deal. 75 Millionen gibt es sofort für die Gesellschafter André Franzmann, Dirk Wallner sowie die Fernsehfilmfonds Beteiligungs GmbH auf die Hand. Weitere 25 Millionen Euro sind an die Ziele für die kommenden Jahre gebunden und zusätzlich gibt es für das Management des Studios einen Incentive-Plan in Höhe von 7,5 Millionen Euro, wenn es in den kommenden Jahren ebenfalls seine Ziele erreicht. Maximal also 107,5 Millionen gibt Team 17 damit für das große deutsche Simulatorstudio aus und hat dann auch schon einen sehr konkreten Plan. Zum weltweit größten Anbieter solcher Arbeitssimulationen zu werden. Mit Team 17 hat Astragon nun einen Partner, der auch auf Mobile vertreten und international aufgestellt ist, auf das die Simulatoren die Welt erobern. Ich bin ja mal gespannt, wann ich endlich meinen Pausenbrot-Simulator bekomme. Und wehe, wenn ich dann nicht darin Stulli das Pausenbrot nachbauen kann. Berliner ZuhörerInnen sicherlich bekannt mit schön dick Margarine und Fleischsalat. Google lenkt Fokus von Stadia auf Geschäftskunden. Es gibt interessante Neuigkeiten zu Stadia, Googles Ende 2019 gestarteten Game-Streaming-Dienst, der bislang noch nicht wirklich durchstarten konnte. Möglich, dass es am eigenwilligen Geschäftsmodell lag, alle Stadia-Spiele neu kaufen zu müssen, zum Vollpreis und nur auf Stadia beschränkt. Dazu gab es auch noch ein Abo obendrauf, allerdings mit einer eher mauen Gratis-Spieler-Auswahl. Dazu enttäuschten die Stadia-Exklusivtitel und vor etwa einem Jahr, im Februar 2020, wurden die eigens für Stadia gegründeten Entwicklerstudios abgewickelt. Es sieht also schon eine Weile danach aus, dass das mit Stadia nix wird. Zumal Google in seiner Vision des technisch wirklich ordentlich funktionierenden Streaming-Dienstes so viele Features versprach, die bis heute immer noch nicht umgesetzt wurden. Etwa das Verlinken auf konkrete Spielstände per URL, das Einbinden mehrerer Viewports, also Spielerperspektiven bei Mehrspielertiteln oder die tiefe Integration mit YouTube. Und wie es aussieht, erodiert Stadia zumindest für uns als Konsumenten weiter. Denn am 4. Februar kam der Business Insider mit einer Exklusivstory zu Google Stadia raus. Demnach sei Stadia, also das Produkt für Endkunden, die dort Games kaufen und streamen wollen, konzernintern herabgestuft worden. Und Stadia habe mittlerweile einen neuen Hauptfokus. Man konzentriere sich bereits seit 2021 vermehrt darauf, Deals mit Geschäftskunden abzuschließen und die Stadia-Technologie als White Label weiterzuverkaufen. Sprich, Google stellt Stadia für Streaming-Anbieter oder andere Kunden zur Verfügung, ohne dabei den eigenen Namen zu nennen. Genauso eben wie einige bekannte Brauereien in Deutschland auch das No-Name-Billigbier für die Discounter brauen. White Labeling ist der Begriff dafür. So habe Stadia etwa für den US-Mobilfunk- und Internetanbieter AT&T eine kostenlos im Browser spielbare Demo von Batman Arkham Knight angetrieben und man sei wohl auch mit Bungie in Verhandlung gewesen, um ein hauseigenes Streaming-Angebot für dieses Studio anzutreiben, das mittlerweile ja von Sony gekauft wurde. Wer weiß also, ob diese Verhandlungen noch zu irgendwas führen, da Sony wahrscheinlich eigene Gedanken dazu hat, wie und auf welchen Plattformen Sony-Spiele gestreamt werden. Später habe ich übrigens auch noch ein paar Neuigkeiten zu diesem Deal zwischen Bungie und Sony. Aber zurück zu Stadia. 2021 hat Google außerdem Kontakt mit Peloton aufgenommen, Hersteller von smarten Fitness-Heimtrainern und Laufbändern. Das neue Musik-Fitness-Spiel Lane Break für die Peloton-Heimfahrräder sei etwa letztes Jahr in einer geschlossenen Demophase via Google Stadia ausgegeben worden. Und an dieser Stelle, holy shit, ich habe mich gerade mal informiert über diese Dinge und Leute zahlen 40 Euro im Monat an Abogebühren, um ihre smarten Heimtrainer, die tausende Euro kosten, im vollen Funktionsumfang nutzen zu können. Grundgütiger. Insidern zufolge sei Google außerdem im Gespräch mit Capcom, um Game Streaming in irgendeiner Form für den japanischen Entwickler und Publisher zur Verfügung zu stellen. Derweil gab es im Endkundenbereich Stadia intern ebenfalls einen Kurswechsel weg von AAA und Exklusivgames, die seien schlichtweg zu teuer, und hin zu einem beständigen Nachschub an kleineren Indie-Titeln und Spielen aus existierenden Publishing-Deals, sprich also die B-Ware, das gut abgehangene Zeug, Sachen, die bereits auf anderen Plattformen seit langer Zeit erschienen sind. Dazu wurden auch intern die Rollen neu verteilt. Phil Harrison, der schon bei Microsoft und Sony das Games-Geschäft mitbestimmte und der für Stadia als Leiter der Spieleabteilung eingestellt wurde, der ist inzwischen unterhalb Googles Leiter der Abo-Abteilung eingeordnet und reportet ihm inzwischen. Und er ist inzwischen auch aus Kalifornien abgereist, wo er seit 2018 im Google-Hauptquartier arbeitete und nun arbeitet er vom Homeoffice in London aus. Das klingt ja nicht so prall. Auch andere leitende Figuren in Googles Games Division, die wechselten den Posten oder verließen gar das Unternehmen. Der Business Insider Artikel hat da noch viele interessante Einblicke, etwa wie das Stadia-Team sein angepeiltes Ziel von 1 Million Nutzer bis Ende 2020 um etwa 250.000 verfehlte, wie es Stadia schwerfiel, Kunden zu halten und wie Microsofts Kauf von Bethesda das Stadia-Management in Angst und Schrecken versetzte. Und es kommt auch raus, was ich hier auch schon erwähnte, die Technologie hinter Stadia ist prinzipiell gut, sie funktioniert. Ist Stadia vielleicht einfach nur gute Technologie falsch genutzt oder vermarktet? Laut Insidern wären die Margen, die Google an Entwicklerpartner angeboten hat, derart niedrig, dass viele Entwickler gar nicht ernsthaft in Betracht gezogen hätten, irgendwie auf Stadia zu veröffentlichen. Intern gab es wohl auch Überlegungen, Stadia-Technologie im Non-Gaming-Bereich zu nutzen. Man denke an 3D-Modellierung. Die braucht auch viel Rechenpower und könnte auch in die Cloud wandern. Solche Ideen und eben auch der Weiterverkauf von Stadia-Technologie sind nun wohl der Fokus des Stadia-Teams. Nur etwa 20% der Aufmerksamkeit liege derzeit auf der Stadia-Plattform für Endkunden. Hei, jei, jei. Meta, ehemals Facebook, macht Milliardenverlust mit VR. Am 2. Februar veröffentlichte Facebook, halt Meta, der Social-Media-Konzern heißt nun Meta, also Meta veröffentlichte seine aktuellen Quartalszahlen und es dürftet ihr sogar mitbekommen haben, wenn ihr euch gar nicht für Wirtschaft interessiert, denn die miesen Zahlen sowie der darauffolgende Absturz der Aktie des Unternehmens sorgte weltweit für Schlagzeilen. An einem Tag verlor die Aktie etwa ein Viertel ihres Werts, angetrieben von einer schlechter als erwarteten Bilanz und von Schreckensbotschaften, wie der, dass erstmals in der Geschichte Facebooks die Zahl der aktiven Nutzer schrumpft. Oder die grausige Mär davon, dass Apples neue Datenschutzrichtlinien laut Finanzvorstand David Wehner den Umsatz des Unternehmens im Jahr 2022 um 10 Milliarden US-Dollar drücken werden. Bedenkt, Facebook mag Messenger und soziale Netzwerke betreiben. Geld verdient das Unternehmen aber vor allem mit Werbung. Und schärfere Datenschutzrichtlinien, und es gerüchtelt, dass Google mit Android Ähnliches vorhat, die sind Gift fürs Werbebusiness. Interessant ist hier aber vor allem, dass der Konzern auch Zahlen dazu veröffentlichte, wie das hauseigene VR-Business so läuft. Das Geschäft mit den VR-Games, Apps und Headsets erzeugte im letzten Quartal 877 Millionen Dollar Umsatz. Und er fuhr einen Verlust von 3,3 Milliarden US-Dollar ein. Im Quartal wohlgemerkt. Freilich ist es jetzt keine Katastrophe, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass Facebook genau das tut, was der Konzern im Oktober 2021 versprach, als er sich in Meta umbenannte und übrigens auch den Oculus-Namen aus dem Hardware-Portfolio strich. Die Oculus Quest 2 ist nun die Meta Quest 2. Ach ja, Mark Zuckerberg bat in einem internen Videocall seine Angestellten sogar, sich einander nicht mehr Teammates, sondern Metamates zu nennen. Oh Mann, also Metas großer Plan, das Metaverse, eine vage Zukunftsvision von einer virtuellen Mitmach-Parallelwelt, in der wir alle möglichen Hobbys, Interessen und Menschen mitnehmen und da hoffentlich auch viel Geld lassen. Dieses Konzept erinnert irgendwie verdächtig an Second Life, aber herrje, das hindert Investoren nicht, schon jetzt Milliarden ins Metaverse zu stecken, ohne dass man bis darin einen echten Sinn erkennen kann oder auch irgendwie sich herauskristallisiert, wer jetzt eigentlich das große Metaverse der Zukunft betreibt. Und auch Meta, also der ehemalige Facebook-Konzern, der versprach, 10 Milliarden in die Hand zu nehmen und in seine Vision des Metaverse zu investieren, also auch in VR-Technologie, Server und entsprechende Inhalte. Das spiegelt sich demnach auch in der Bilanz des Unternehmens wider, das insgesamt übrigens immer noch ganz grundsolide dasteht. Unfassbar gut eigentlich. Im vierten Quartal 2021 machte Meta 32,8 Milliarden Dollar Umsatz und dabei 15,9 Milliarden Dollar Gewinn. Puh, die Kohle hat Meta, also locker. Die Sache mit dem Aktienkurs zeugt dann eher von der Skepsis der Investoren angesichts der Zukunft des Unternehmens. Und hey, es gibt zaghafte Anzeichen für den Erfolg der VR-Sparte, die nun Meta Reality Labs heißt. Die Quest 2 etwa verkaufte sich im Weihnachtsgeschäft besser als je zuvor und die Metaverse-Plattformen Horizon Worlds und Horizon Venues, das sind virtuelle Welten für VR-Nutzer, die im Dezember in den USA und Kanada an den Start gingen, naja, die freuen sich über mittlerweile 300.000 User. Tja. Bis zum Metaverse als virtuelle Parallelwelt wird es noch lange dauern und bis dahin wird Meta noch die eine oder andere Milliarde ausgeben und vielleicht springt dabei auch einfach gute VR-Hardware für uns Spieler raus. Gerüchte halber steht uns ja bald ein Oculus Quest, nein, ein Meta Quest 3 ins Haus und das könnte ein cooles Teil sein. Bereits Version 2 ist echt cool und das wäre doch vielleicht irgendwie schön und es wird sicherlich irgendeine nette Software geben, die das ganze Ding auch wirklich gut von Facebook trennt. Zumal die Facebook-Pflicht, soweit ich informiert bin, inzwischen gefallen ist für diese Dinger. Sony zahlt etwa 1,2 Milliarden Dollar, um Bungie-Mitarbeiter zu halten. Im letzten Magazin berichtete ich ja, wie Sony den Destiny-Entwickler Bungie für stattliche 3,6 Milliarden US-Dollar kaufte. Und dazu gab es bei genauerer Betrachtung auch einige interessante Infonuggets zu bergen, wie so oft versteckt im Quartalsbericht des Sony-Konzerns, der am 2. Februar veröffentlicht wurde, wenige Tage nachdem Sony die Akquise von Bungie verkündete. Chief Financial Officer Hiroki Totoki erklärte dabei, dass man bis Ende März 2026 mehr als 10 Live-Service-Spiele veröffentlichen wolle. Bungie ist also ganz klar Teil einer neuen, auf Service-Games fokussierten Strategie bei Sony. Und Totoki hatte auch ein paar Details dazu, wie dieser Deal finanziell abgewickelt wird. So soll etwa ein Drittel der Kaufsumme, also um die 1,2 Milliarden Dollar, direkt an die angestellten Shareholder fließen. Da wird beschrieben, dass Bungie ja seinen Mitarbeitern gehört und dass man ein Drittel der Summe in Zahlungen direkt an diese Mitarbeiter stecken will, sofern sie dem Unternehmen denn auch länger treu bleiben. Außerdem soll das Geld in andere Bindungsanreize gesteckt werden. Hier könnte man sich Services für Angestellte vorstellen, bessere Arbeitsmittel oder ähnliches. Aber dieses Detail des Deals zeigt, wie wichtig Sony nicht nur die Marke Bungie und ihre Technologie ist, sondern konkret das Entwicklertalent dieses Studios. Bei aktuell um die 900 Angestellten ergibt das pro Mitarbeiter über 1 Million Dollar. Aber sicher wird nicht jeder ähnliche Summen erhalten und die Frage ist ohnehin, wie viele und welche Bungie-Mitarbeiter eigentlich Anteilseigner am Unternehmen sind. Sind hier alle gemeint? Ist Bungie eine Genossenschaft? Oder geht es hier nur um die leitenden und höheren Posten? Die Washington Post jedenfalls berichtet am 1. Februar, noch unwissend über diese konkreten Details, die am Tag später erscheinen würden, dass Bungie-Angestellte etwa ein Jahresgehalt als Bonus erwarten könnten, 50% davon würden sie beim Abschluss des Deals erhalten und 50% in den Jahren danach. Und das deckt sich dann auch mit Sonys Aussagen, nach denen die Kohle für die Mitarbeiterbindung im Verlauf der nächsten Jahre ausgegeben werden soll, etwa 2/3 davon in den kommenden 2 Jahren nach Abschluss des Deals. Nintendo stellt Verkäufe im 3DS und Wii U eShop Ende März 2023 ein. Am 16. Februar erklärte Nintendo, dass man zu Ende März 2023 den eShop, Nintendos Digitalspiele-Store, auf dem Handheld 3DS sowie auf der gefloppten Wii U-Konsole praktisch vom Netz nehmen werde. Auch danach wird es noch weiter möglich sein, bereits gekaufte oder heruntergeladene Inhalte erneut zu downloaden, jedoch wird es nicht mehr möglich sein, neue Spiele zu kaufen oder etwa Demos herunterzuladen. Dazu werden im Vorfeld auch weitere Dienste abgestellt. Ab dem 23. Mai 2022 ist es nicht mehr möglich, mit einer Kreditkarte ein Guthaben für den eShop auf 3DS und Wii U zu erwerben und ab 29. August wird man auch keine eShop-Karten mehr nutzen können, um da Guthaben aufzuladen. Downloadcodes werden bis zum Abstellen des Dienstes im März 2023 gültig bleiben. Tja, und damit wickelt Nintendo einen alten Digitalstore ab, eigentlich inzwischen Business as usual und vielleicht ein schöner Denkanstoß für all jene von euch, die gerade zu Hause so eine Digitalkonsole ohne Laufwerk stehen haben. Ja, auch die wird vielleicht irgendwann keine neuen Spiele mehr herunterladen können und wer weiß, nach wie vielen Jahren oder Jahrzehnten die Plattformbetreiber vielleicht final die Download-Server abstellen. Im Fall von Nintendo ist ganz putzig, dass entsprechende Bedenken im FAQ zur Meldung auf der Nintendo-Website konkret angesprochen wurden. Da wird konkret gefragt, dass ja manch altes Spiel vergangener Plattformen dafür komplett aus dem Verkauf verschwindet und zwar ohne Alternative. Wird man daher Classic Games auf eine andere Art und Weise zur Verfügung stellen? Wenn nicht, wieso? Hat Nintendo nicht die Pflicht, klassische Spiele zu bewahren und sie durchweg verfügbar zu machen? Uiuiui, solche spitze Fragen in einem Firmenblog. Da wundert es mich irgendwie nicht, dass genau diese Frage rasch aus dem FAQ gelöscht wurde. Doch dank des Internetarchivs WaybackMachine.com kann man immer noch lesen, was die Nintendo-Kommunikationsabteilung hier als Antwort parat hatte. Zitat. Punkt 1. Im Rahmen unserer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaftspläne sind derzeit über 130 Spiele-Klassiker in wachsenden Bibliotheken für verschiedene ältere Systeme verfügbar. Die Spiele werden oft mit neuen Funktionen wie dem Online-Spiel erweitert. Punkt 2. Wir sind der Meinung, dass dies ein effektiver Weg ist, um klassische Inhalte für ein breites Spektrum von Spielern leicht zugänglich zu machen. In diesen Bibliotheken können neue und langjährige Spieler nicht nur Spiele finden, an die sie sich erinnern oder von denen sie gehört haben, sondern auch andere unterhaltsame Spiele, an die sie sonst vielleicht nicht gedacht hätten. Und Punkt 3. Wir haben derzeit keine Pläne, klassische Inhalte auf andere Weise anzubieten. Zitat Ende. Tja, ernüchternd formuliert und durchaus ein Dorn im Auge mancher Fans. Die Redaktion von Video Games Chronicle hat sich mal hingesetzt und grob überschlagen, was da nächstes Jahr verloren geht und kam auf knapp über 1000 Spiele, etwa 450 nur digital verfügbare Wii U-Spiele und etwa 600 digital-only-Spiele für 3DS. Und klar, da ist viel Mist dabei, aber eben auch Zeug wie 10 fantastische Teile der Puzzle-Reihe Picross für 3DS oder das Gleiterrennspiel Fast Racing Neo für die Wii U, das in Nordamerika nie als physische Version erschienen. Und hey, das kommt von Shinnen in München. Und das wird den nordamerikanischen Markt dann komplett verloren gehen. Klar, sind vielleicht nur 3-4 Leute, die vielleicht jemals wieder die Idee haben, das spielen zu wollen. Aber ist es nicht ärgerlich? Oder Dr. Luigi oder Pokémon Rumble U. Und damit diesen Plattformen auch die letzten Systeme vom Netz genommen werden, auf denen Nintendo seine Virtual Console, eine Digital Store Plattform für Retro Games, anbot, geht auch die Virtual Console verloren. Insgesamt verschwinden also etwa 350 Retro Games, die im Online Store der Switch nicht verfügbar sind. Auf der Switch gibt es Retro Games, aber nur als monatliche Dreingabe für Bezahlabonnenten des hauseigenen Online-Dienstes. Es ist nicht dasselbe. Für die allermeisten Spiele, die längst auf modernen Plattformen spielen, dürfte das alles überhaupt nicht spürbar sein. Aber Retro-Fans und Spiele-Konversationsanhänger, die sehen sich hier erneut vor den Kopf gestoßen. Es ist nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Diese Leute haben Nehmerqualitäten. Aber ach, es ist ja nicht so, dass all diese Spiele dann wirklich verschwunden sind. Sie sind halt nicht mehr legal verfügbar. Und hier passt dann auch ein gutes altes Zitat von Valve-Chef Gabe Newell angesichts Steam. Zitat: Raubkopieren ist fast immer ein Serviceproblem. Der einfachste Weg, Piraterie zu stoppen, ist nicht, Anti-Raubkopiermechanismen einzusetzen. Der einfachste Weg ist, diesen Leuten einen Service zu bieten, der besser ist als das, was sie von den Piraten bekommen. Zitat Ende. Kommen wir nun ganz traditionell zum Ausklang der Folge. Ich schiele langsam zu meinem Feierabendbier und will euch jetzt nur noch kurz die wichtigeren Release-Termine für PC und Konsole mitgeben. Und oh, da kommt einiges auf mich und auf euch zu in den nächsten Wochen. Die haben es wirklich in sich. Viele größere und kleinere Spiele erscheinen. Also dann schauen wir mal rein und bedenkt, alle Angaben sind ohne Gewähr. Los geht's am 22. Februar, 3 Releases. Da hätten wir die neueste Erweiterung für Destiny 2 namens The Witch Queen. Und die bringt mehr Zeug, wie das eine solche Erweiterung halt so macht. Eine neue Story, neue Gegner, neuen Schauplatz, einen neuen Raid, neue Waffenarchetypen, Crafting, einen neuen Mehrspielermodus und neuen Loot. Der SS-Service-Looter-Shooter erfreut sich aktuell ja großer Beliebtheit und hört man so auf Fanstimmen, da hat man den Eindruck, Entwickler Bungie hat sich langsam darauf eingeschossen, worauf Spieler von Destiny Bock haben. Am 22.02. gibt's dann ein modernes Sequel für eine richtig schön angestaubte Shoot-'em-up-Klassiker-Reihe. Action-Spezialist Platinum Games bringt Sol Cresta an den Start. Ein Nachfolger der Nichibutsu-Arcade-Klassiker Moon Cresta und Terra Cresta, von denen es bis in die 90er Jahre allerlei Serienteile gab. Das schaut nach einem Vertikalshooter ganz alter Schule aus, mit einem grobkörnigen, aber durchaus charmanten, modernen Pixel-Look. Und dann hätten wir auch noch am 22. eine neue Next-Gen-Version der Rennsport-Simulation Assetto Corsa Competizione. Das ist dann halt eins der Schwergewichte im Sim-Racing-Bereich und dann endlich auch auf PS5 und Xbox Series in der nativen Version verfügbar. Okay, nun geht's weiter mit dem 25.02. wieder 3 Releases. Etwa Grid Legends vom frisch von EA übernommenen Rennsportstudio Codemasters. Das ist der 5. Eintrag in die Grid-Reihe und bietet, ähnlich wie die Dirt-Reihe, eine eher zugängliche, aber doch ernsthafte und realismusnahe Motorsport-Simulation, mit der man leicht Spaß und Erfolge haben kann. Im Spiel gibt's über 130 Streckenvariationen, über 100 Autos und ein schönes Spektrum vom Tourenwagen über Renn-LKWs oder Open-Wheel-Fahrzeuge bis hin zu Drift-Cars oder Elektrofahrzeugen. Kernstück des Spiels soll dann ein Story-Modus sein. Huiuiui. Codemasters will's echt wissen und verpasst seinen Grid-Spielen immer wieder noch diese ewig gleiche vom Niemand zum Superstar-Story-Nummer. Ich bin voll versucht, mir das mal anzuschauen. Schon um drüber zu lästern. Das Spiel kommt für PC, PlayStation und Xbox und soweit ich weiß, dürfen Abonnenten von diesem EA Premium Service, dessen konkreter Name mir aktuell nicht einfällt, ist es Premiere? Ist es Origin? Ist es Pro? Ist es Plus? Ist es Premium? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls dürfen die ein paar Tage eher ran. Ich glaube 3 Tage. Am 25.02. kommt auch noch Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream. Für PS4, Switch und PC. Ja, bei dem Titel wisst ihr gleich, was es ist. Ein JRPG und es sieht knallbunt aus. Es hat ein vornehmend weibliches Personal, das sehr kawaii daherkommt. Es gibt Rundenkämpfe, viel Story und diverse Crafting-Puzzle-Minigames. Das sieht echt okay aus und ist sicher für Genrefans mindestens einen prüfenden Blick wert. Am 28. Februar dann, und ich merke gerade live, ich habe von 3 Releases am 25. gesprochen und plus 2 aufgezählt. So ist es halt. Ich spule jetzt nicht nochmal zurück und spreche das alles neu. Jedenfalls am 28. Februar eine weitere Erweiterung. Diesmal End of Dragons für Guild Wars 2. Genau, das gibt's immer noch. Und bis dahin sind die Lost Ark-Spieler hoffentlich endlich in die Grindmauer gerannt, sonst interessiert sich am Ende niemand für dieses Ding. Aber hey, Spieler des 2012 erschienenen MMORPG-Klassikers, die bekommen nun die dritte große Erweiterung. Mit neuer Story, neuen Klassen, neuen Features wie Kampfmounts und irgendwelche Jade-Tech-Items. Die kriegen neue Strike-Missionen, neue Waffen. Es wird eine ganz klasse klassische MMO-Erweiterung. Puh, da fehlt nur noch der März und oh, der März, da kommt's gleich dick. Am 1.3. etwa. 3 Releases, diesmal wirklich 3. Etwa Far Changing Tides, die Fortsetzung von Far Lone Sails, kommt für alle Plattformen und scheint ihrem Vorgänger sehr ähnlich zu sein. Ihr steuert also so einen Jump'n'Run-Charakter in einem 2D-Level. Der Clou ist aber, dass in diesem 2D-Level ein Schiff existiert, das ihr steuern müsst. Und zwar indem ihr darin rumhüpft und rumwuselt. Vom Maschinenraum zum Segel zum Anker und so weiter, um diesen Bock zu lenken. Immer wieder geht ihr von Bord, um allerlei Hüpf- und Schalterrätsel zu lösen. Teil 1 hat er noch ein Wüstenschiff mit Segel und Rädern am Start. Im Changing Tides geht's nun endlich aufs und ins kühle Nass. Dann käme am 1. März auch endlich Shadow Warrior 3 raus für PC, PS4 und Xbox One. Das Ding kommt vom polnischen Studio Flying Wild Hog. Shadow Warrior 3 bietet nun erneut einen sehr rotzigen Shooter mit einem pöbelnden Hauptcharakter, extrem übertriebener Action und sehr kreativen Gegnerdesign. Die Roguelite und Random Loot Experimente von Teil 2 scheint sich das neue Spiel Gott sei Dank zu schenken und in den Trailern sowie Gameplay-Videos wirkt der Shooter krass effektüberladen und irgendwie echt eindrucksvoll gescriptet. Ein interessantes Solo-Shooter-Ding. Gibt's ja heutzutage auch nicht mehr so oft. Weiter geht's am 3. März. Da kommt Babylon's Fall für PlayStation und PC raus. Ein über Square Enix vertriebenes As-a-Service-Action-Spiel von Platinum Games. Konkret ist das ein 4-Spieler-Koop-Spiel, in dem ihr entweder allein oder eben als Gruppe in den titelgebenden Turm einsteigt und den erklimmt und dort allerlei Gegner verdrescht. Zufallsloot gibt's da genauso wie eine Destiny-ähnliche Struktur mit einer Hubwelt voller Shops, NPCs und anderer Spieler sowie diverse Umgebungen für eher lineare Einsätze. Das Kampfsystem scheint mega komplex zu sein und Moves sind etwa von der Ausrüstung abhängig, also von der Kombination an Ausrüstung, die ihr so tragt. Aber naja, das spielt sich ja vielleicht ganz cool, aber Leute, das sieht aus wie ein halbherziger PS4-Launch-Titel. Das sieht echt einfach nur grausam schlecht aus. Mein Gott! Und am 4. März gibt es dann noch 2 neue Spiele. Eins davon ist Switch-exklusiv. Triangle Strategy, eins dieser im modernen Pixel-Look gehaltenen Japan-Rollenspiele. Dieses Mal mit einem schweren Taktikfokus. Denkt an Final Fantasy Tactics oder denkt an Tactics Ogre. Der Clou ist hier, dass man sich früh im Spiel für eine Strategie entscheidet, siehe der Titel. Diese Entscheidung hat dann wohl Einfluss auf Storybeats, sowohl was die Story im Kleinen als auch im Großen betrifft, als auch irgendwie auf die Progression im Spiel. Das schaut eigentlich ganz süß aus mit seinem Look und bietet hoffentlich richtig lange, tüfteligen Spaß. Ich feiere solche Genres ja insbesondere, wenn sie auf Handheld erscheinen, denn da gehören sie hin. Wer es ausprobieren will, findet im eShop eine Demo und der die durchspielt, der kann sein Savegame wohl auch mit in die Vollversion nehmen. Und dann hat Sony am 4. Februar noch eine Kleinigkeit für PS4 und PS5, Gran Turismo 7. Der Real Driving Simulator beehrt damit auch Sonys neueste Konsole und bleibt damit eine der ganz altgedienten Sony-Reihen auf der PlayStation daheim seit der PS1. Nach dem eher E-Sport-fokussierten Gran Turismo Sport auf PS4 geht es nun eher wieder in Richtung klassischer Serienteile. Es gibt die Fahrprüfungen, es gibt Spezialmodi mit Fokus auf legendäre Wagen, es gibt allerlei Rennevents, es gibt ein Museum, es gibt 3 verschiedene Autohäuser, wo ihr eure erspielte Ingame-Währung in neue Karossen investiert und was dann übrig bleibt, das steckt ihr in aufwendiges Tuning oder die Autowäsche. Und die 400 Autos und rund 90 Streckenvariationen in 34 Schauplätzen, sieht ganz okay aus. Wer mehr erfahren will, der schaut sich einfach das super ausführliche State of Play Vorschau-Video auf YouTube an, im YouTube-Kanal von PlayStation. In diesem Video werden alle Features und die Vision fürs Spiel wirklich ausführlich und gut erklärt und vorgestellt. Da muss ich hier eigentlich nichts sagen. Alles, was mir noch übrig bleibt, ist euch Tschüss zu sagen. Es war mir wieder eine Freude, euch das Magazin zu präsentieren. Und es ist mir eine Freude, dass ihr unser Projekt so großartig unterstützt und uns erlaubt, Dinge zu tun, auf die wir Bock haben. Ich feiere das so sehr. Ihr seid cool, wir sind cool miteinander und wir hören uns in 14 Tagen dann beim nächsten Magazin. Bis dahin. Thank you.